Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch von meiner Seite herzlich willkommen und vor allem eine große, große Freude, dass Franziska Gänzler heute hier ist und wie es sich für einen solchen Abend gehört, auch wenn wir jetzt recht überschaubar hier sitzen, möchte ich dich doch zunächst ordentlich vorstellen. Franziska Gänzler hat in Berlin, Wien und Augsburg Kunst und Anglistik studiert. 2020 stand sie auf der Shortlist für den Blockbuster Buchpreises und war Finalistin des Open Mic. Ihr Debütroman Ewig Sommer erschien 2022. Vielleicht soll ich kurz noch mal warten. Genau, erschien 2022. Er wurde ins Französische übersetzt. Die Rechte sind außerdem in die USA und nach Spanien verkauft und auch die Filmrechte sind optioniert. Der Roman war für diverse Preise nominiert und wurde im letzten Jahr mit dem Bayerischen Kunstförderpreis für Literatur sowie mit dem Literaturförderpreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet. Franziska Gänzler lebt nach Jahren in Wien, wo sie als Kunstvermittlerin an der Albertina tätig war, wieder in Augsburg. Und im März ist nun der zweite Roman Wie Inseln im Licht auf den Markt gekommen. Und darin erzählt Franziska Gänzler eine Familiengeschichte, die um ein großes Rätsel kreist. Es ist ein eindringlicher, intensiver Roman über Trauer und Liebe, über Erinnerungen und ihre Grenzen. Ein ja, Glanzstück der atmosphärischen Spannung, ein sprachmächtiger Roman über Sprachlosigkeit und das schwierige Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Wenn wir uns jetzt dem Roman mal von außen nach innen nähern, das Cover, das sieht man hier, zeigt eine Zeichnung, die arktische Seeschwalbe des amerikanischen Ornithologen und Zeichners John James Audubon. Vögel, insbesondere die Möwen, spielen ja auch im Roman eine große Rolle und die Inseln im Licht verweisen auf die Erinnerungen, die in Zoes Gedächtnis, also das ist die Protagonistin des Romans, immer wieder aufblitzen. Franziska, du hast ein geradezu bildhaftes Gespür für Stimmung, Farben. Du hast, das habe ich eingangs erwähnt, auch Malerei studiert. Bist du ein Mensch, der die Welt eher in Bildern erstmal sieht und die dann mittels Sprache transportiert?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss jetzt mal raus, bevor ich lese. Ich kann dann mich mal so runterbücken.
Genau. Ich glaube auf jeden Fall, also ich glaube, man denkt ja immer so, wie man selber denkt, denken alle. Und ich dachte, also immer alle denken so bildhaft, aber ich habe inzwischen festgestellt, das ist nicht so. Und neulich meinte irgendjemand mal, wenn ich an ein Pferd denke, dann denke ich erstmal an das Konzept Pferd. Und ich war so, ich verstehe es überhaupt nicht, ich sehe einfach ein Pferd. Also das, es gibt so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber...
Ja, also...
Konzept?
Nee, daran würde ich sicher auch nicht denken. Nee.
So Vierbeiner, Hufe.
Nee, aber was hat dann, also hast du die Malerei ganz aufgegeben oder...
ja, ich habe das eigentlich, ich wüsste gar nicht, wann ich das dann machen soll, weil immer, wenn ich Zeit habe, dann schreibe ich einfach. Und ich habe Malerei studiert, weil ich eben Kunst auf Lehramt studiert habe und an der UdK war man dann in so Klassen bei einzelnen ProfessorInnen und dann war ich in einer Malereiklasse und ich habe auch bei einem Maler gearbeitet, so als Assistentin und dann waren Semesterferien und da waren die Ateliers geschlossen und ich war tatsächlich am Atlantik im Urlaub, da war ich zu der Zeit öfter und dann dachte ich so, ach, dann schreibe ich mal wieder, wenn ich eh nirgends malen kann und so. Und dann bin ich zurück und habe zu meiner Professorin einfach gesagt, ich habe jetzt gewechselt, also ich male jetzt leider nicht mehr. Und die war aber Französin, konnte gar kein Deutsch lesen und meinte immer nur, ja, zeig mir einfach so ein paar Seiten und dann unterschreibe ich dir deine Modulblätter. Und dann habe ich auch meine Abschlussprüfung, habe ich halt eine Lesung gemacht und da waren irgendwie diese ganzen KünstlerInnen und die haben einfach so abgenickt, so ja. Keine Ahnung, wird schon passen.
Also, dass du dann aber gemerkt hast, das Schreiben ist doch wichtiger.
Als ja, es ist halt einfach dann das Medium geworden, genau. Und die Malerei war nie, ich bin darin auch nicht so gut, dass ich dachte, ich kann das, also es waren immer Narrative, die ich erzählen wollte. Und ich habe das mit der Malerei einfach gar nicht gekonnt, glaube ich.
Okay.
Und dann ist die Sprache einfach viel präziser für mich.
Mehr, finde ich, sollten wir jetzt erstmal gar nicht vorwegnehmen, sondern am besten in den Text einsteigen und hören jetzt die erste Stelle aus dem Roman, die auch gleichzeitig der Anfang des Romans ist.
Genau. Also man braucht gar keine Vorabinfos. Das ist, als würden Sie selber einfach anfangen zu lesen.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Dankeschön. Du schreibst sehr präzise, also mit den ersten Sätzen erzeugst sehr unmittelbar die Atmosphäre und wir sind drin in diesem Setting, also das auch das Fundament der Geschichte bildet. Für Zoe steht diese Metapher des Auftauchens ja auch für was, also wo sie sich im Laufe des Romans diesem Prozess ja irgendwie auch stellen muss. Es geht ja um einen wahnsinnigen Umbruch im Leben und das Wetter, das eben gewechselt hat, ist ja irgendwie auch so Spiegel und Kontrapunkt. Jetzt vom Wetter, dein erster Roman wurde ja als Klimafiktion sehr gelobt. War dir direkt klar, dass du jetzt beim zweiten irgendwie was anders machen willst? Und wie fing das dann an, der Prozess mit dem zweiten Roman? Also was war zuerst da der Ort, ein Motiv, eine Figur? Also erzähl doch mal.
Also ich glaube, erstmal ist schon natürlich vielleicht dankbar, nicht nochmal direkt so einen Klimaroman zu schreiben, weil ich glaube, dann ist man in so einer Schublade drin. Aber das hat sich jetzt mir eh nicht so aufgedrängt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gemacht hätte. Wenn das jetzt wieder mein Thema gewesen wäre, dann kann man auch nicht so viel dran machen. Aber bei mir war es jetzt eigentlich so, dass ich schon zu einem Zeitpunkt, als Ewigsommer noch gar nicht ganz fertig war, glaube ich. Ah doch, es war kurz vor Erscheinen, hatte ich eine Performance gesehen in Wien bei einem Festival und da hat Tosh Basco immer so getanzt und den Satz geflüstert, I wish I could dance grief. Und es kam gar keine Musik, es war nur dieser sich bewegende Körper und diese Lichtreflexe der Kleidung und dieser Satz dazu. Und das hat mich irgendwie so gepackt. Und dann hatte ich eine Videoarbeit gesehen von Anne Imhoff, Wave, wo eine Person so das Meer auspeitscht. Und irgendwie diese Bilder haben mich so bewegt. Und dann habe ich eigentlich mit denen so einfach nur so rumgespielt und habe dann lange gedacht, dass ich eine erzählende Figur will, die so tanzt oder irgendwie mit Trauer sich beschäftigt und habe dann daraus so in so einem suchenden Prozess, also ich habe ganz viele Anfänge geschrieben, bis mir so klar war, ach, das ist gar nicht die Person, die selber tanzt, sondern eher eine statische Figur und dieser Prozess ist eben ein Grief Dance, also eine Bewegung zwischen Trauer und Freiheit. Und mein Arbeitstitel war auch Grief Dance, den ich dann aber nicht nehmen durfte.
Und du, also du beschreibst ja auch im Roman dann auch zum Beispiel, nennst ja auch Tracy Emin, die eben diese Porträts geschaffen hat. Diese Inspiration, ist das dann etwas so, wie du jetzt beschrieben hast mit Wien, dass das dann was ist oder eben auch mit Anne Imhoff, was dir so begegnet, also was du dann gar nicht gezielt suchst, sondern was einfach deine Wege kreuzt und du bist dann wie so ein Schwamm, der das dann erstmal aufsaugt? Oder muss man dann auch manches irgendwie, was einem begegnet und man das Gefühl hat, nee, das passt jetzt gar nicht, das dann auch wieder wegdrängen?
Ja, also beides. Ich, wenn ich so schreibe, Workshops gebe oder so, dann gibt es oft diese Frage, so wie fange ich an und wie entscheide ich mich für was? Und ich denke immer, es ist wie so, es würde man so daten und dann verliebt man sich aber irgendwie und dann muss man vielleicht so ein bisschen sich da auch mal drauf einlassen können und eine längere Beziehung eingehen mit der Idee. Und zumindest funktioniert das bei mir so. Es gibt bestimmt andere, die dann auf vielen Ideen sich so ein bisschen parallel austauschen, aber ich bin dann schon so, eine überwiegt eine Idee und fast alles, was mir dann begegnet, wird so ein bisschen in Dialog gesetzt vielleicht. Und ich wünsche mir dann immer alles, was mich interessiert, irgendwie so mit unterzubringen. Aber das ist dann schon was, was ich jetzt, glaube ich, inzwischen besser kann. Aber es gibt auch so ein unveröffentlichtes Manuskript von mir. Und da weiß ich, dass wirklich bei allem, was ich gut fand, war ich so, oh, jetzt findet da noch eine unterirdische Stadt. Und ja, also ich glaube inzwischen daran, dass gute Ideen überleben und dass der richtige Ort kommen wird. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber es ist so ein Filtern und auch so ein für den roten Faden immer wieder zu sagen, nee, die Tour spare ich mir jetzt, sonst verwirre ich irgendwie den Text oder mich selbst. Mhm. Aber es ist dann eben selektives Wahrnehmen. Also zum Beispiel im Text kommen ja auch die Sirenen vor, die sind mir halt dann auch irgendwie untergekommen, weil mein Sohn sich für griechische Sagen interessiert. Und dann merke ich natürlich, ah krass, das passt gerade voll gut. Die dürfen dann natürlich rein, anderes
muss dann weichen. Ja. Jetzt hast du den Ort ja auch eben gesagt, der richtige Ort kommt irgendwann. Wann war dir klar, dass die Geschichte an der Côte d'Argent spielen wird? Also war das auch was relativ am Anfang schon stattfand? Und ist es so, dass du auch genau wissen musst, wo die Geschichte spielt, damit du dann auch so Sachen wie weiß zum Beispiel, wie das Licht zu einer gewissen Uhrzeit oder ein Lichteinfall und wie das dann da aussieht?
Also ich glaube, da kam der Ort tatsächlich mit dem Imhoff-Video. Da wusste ich dann so, oh ja, ich will unbedingt mehr und ich will dieses Kommen und Gehen, dieses ständige Rauschen, dieses Licht und auch diese Weite. Und gleichzeitig ist es ja irgendwie bedrohlich. Mhm. Und ich kenne eben diesen Ort sehr gut. Also ich war da schon oft und ich war da auch schon oft in der Nachsaison. Das heißt, ich kenne auch dieses Gefühl, wenn es dann so bricht und plötzlich der ganze Ort so ein bisschen sich winterfest macht oder so herbstfest. Und ich brauche schon, weil ich eben eigentlich sehr linear, also ich schreibe halt runter, ich ändere nicht so viel. Und deswegen brauche ich den Ort schon ganz gut vor Augen, damit ich so schreiben kann eigentlich. Weil dann kann ich mich wirklich so umschauen, als hätte ich so eine VR-Brille auf und dann kann ich es auch so beschreiben, aber wenn ich es nicht weiß, dann mache ich es wirklich, als würde ich so eine Stadt bauen aus so Eisenbahnhäusern. Nicht so, ist hier jetzt ein Parkhaus oder ein Sportplatz? Ist das alles eher größer oder kleiner?
Und plotzt du dann auch? Also, dass du dir wirklich so...
Nicht wirklich. Also, ich habe meistens die Geschichte dann im Kopf, bevor ich anfange, aber ich würde es nie so richtig aufschreiben oder nach Kapiteln. Ich mache das dann manchmal währenddessen, um so ein bisschen das Timing ins Gefühl zu kriegen. Oder manchmal dann ist halt so klar, da geht es jetzt zu schnell, mussten einen Tag einschieben, ein bisschen so Suspense erzeugen oder da muss einfach noch mehr passieren. Aber ich kann nicht so gut alles plotten. Ich meine, manchmal muss man es für irgendwelche Förderanträge, da muss man so ein Exposé schreiben. Das klingt dann immer gut, aber das wird meistens nicht das, was es dann wirklich wird.
Aber was du jetzt gerade gesagt hast, dass du ja chronologisch erzählst und schreibst, ist es dann für dich auch einfacher, deinen Schreibprozess im Nachgang dann auch wieder nachzuvollziehen?
Ja, also ich hab so ein Notizbuch, wo ich auch immer dann so Ideen halt festhalte, wenn ich gerade nicht wirklich schreiben kann oder so. Und dann, neulich habe ich das mal durchgelesen und dann war ich richtig so, ach ja, das wollte ich eigentlich machen. Stimmt, es gab eine Phase, in der hat die Mutter auch noch gelebt und da haben die so und so gewohnt. Das ist dann halt, als würde ich mich an irgendein Buch erinnern, das ich mal gelesen habe. Das gibt es halt dann nur nicht. Und dann bin ich selber so, ah ja, stimmt, das habe ich irgendwann verworfen.
So. Aber jetzt, das ist ja so ein sehr willentlicher Prozess. Aber du hast, ich glaube, das war irgendwie in dieser Dankesrede für den Augsburger oder Bayerischen Preis, hast du irgendwie gesagt, man könnte denken, Autorinnen üben Kontrolle aus, aber leider ist das nicht so. Ja. Also verselbstständigt sich dann so eine Story auch ganz oft und die Figuren entgleiten dann auch.
Ja, also es gibt wirklich so Momente, wo ich total was will und dann merke ich aber, das ist halt nicht die Geschichte und das wäre auch erzwungen und das würde beim Lesen auch nicht überzeugen. Ja, kann also ich noch so sehr wollen.
Die Figur dann einfach in eine gewisse Richtung und da muss man ihr dann auch
ja, so... Ja, weil ich meine, die hat ja einen Charakter und den kenne ich dann irgendwann und dann weiß ich einfach so, würde die jetzt nicht entscheiden. Mhm. Ich habe aber auch gelernt, dass ich manchmal vielleicht auch dann noch länger drüber nachdenken kann, weil Personen sich ja auch immer so oder so entscheiden können. Und wenn ich dann finde, die Entwicklung ist nicht befriedigend, dann gibt es vielleicht doch noch auch einen anderen Weg. Aber bisher musste ich schon immer wieder mal was machen, wo ich so dachte, ja toll, das war jetzt nicht mein Plan, aber gut.
Aber auffällig ist ja sowohl schon in Ewig Sommer als auch jetzt wieder, dass wir ein fast ausschließlich weibliches Figuren, also zumindest die Schlüsselfiguren sind weiblich. Ist das auch was, was automatisch passiert oder ist das schon sehr bewusst von dir, so diese Welt so gezeichnet?
Ich meine, bei Ewig Sommer war es einfach in der Geschichte so angelegt. Das war einfach dieses sehr kleine Figurenpersonal und das hat nur so funktioniert, weil es ja auch um patriarchale Strukturen ging und dann geht es halt immer um lesbische Beziehungen. Das ist dann auch immer so ein bisschen, gibt es halt kein cis-männliches Love Interest, würde ich sagen. Aber ich habe es wirklich diesmal versucht, weil Marlene war anfangs ein Mann. Und ich habe den Namen vergessen, Mario. Marlene hieß mal Mario. Und dann waren mir das aber zu viele Menschen. Und dann habe ich halt irgendwann entschieden, ja dann die Person, die tanzt und die sich so verliebt und der Kellner müssen jetzt eine Figur sein. Und so okay. ist dann leider Mario Marlene gestorben. oder halt, ja, war dann Marlene. Und ich habe dann aber... weil ich so oft gefragt wurde, wieso kommen keine netten Männer vor? Und ich war immer so, oh, ich weiß doch, es gibt nette Männer, ich kenne ganz viele. Es ist doch nur hier so, dass der Ehemann halt nicht nett ist und dann kommen halt mehr nicht vor. Und dann war ich hier richtig so, es gibt einen netten Mann im Archiv und es gibt auch einen netten Polizisten. Und dann kommt überhaupt gar kein so richtig böser Mann auch vor. Also es ist halt einfach...
Aber ich glaub, der Vater bleibt ja so ein bisschen blass irgendwie.
Als ja, Frau. Weil der halt, also die Dynamik so nicht funktionieren würde, wenn es ein zweites involviertes Elternteil gäbe. Aber ich glaube natürlich in meiner Rolle als Tochter und Mutter interessiert mich so diese Linie, was man weitergibt, was man auch, also das ist halt meine Position im Leben. Mein erster nicht veröffentlichter Roman war aber aus Perspektive eines Mannes und hieß auch nach diesem Mann. Also ja, vielleicht habe ich da alles rausgelassen und jetzt ja, mal sehen, wie es weitergeht.
Also eben, aber jetzt kommen wir noch mal mehr auch auf den Inhalt. Eben Zoe hat ihre sterbenskranke Mutter gepflegt, die ist jetzt eben tot und für sie ist ja jetzt so ein wirklich dieser komplette Umbruch in ihrem Leben da, dass sie sich einerseits ihr frei fühlen kann, also jetzt eine Freiheit hat, die sie bisher nicht erlebt hat, aber das macht alles hier irgendwie auch nicht einfacher und sie muss sich ja jetzt irgendwie oder will sich auch Fragen stellen, die bisher immer unter den Teppich gekehrt wurden und sich eben aus dieser Statik, die ihr Leben bisher in dieser Pflege der Mutter ja auch ausgemacht hat, irgendwie in Bewegung setzen, also auftauchen. Eben ihre kleine Schwester ist verschwunden, als Zoe ist jetzt 27 in der Geschichte, als sie selbst noch ein Kind war. Und die Erinnerungen, die sie an der Stelle hat, die sind eben sehr bruchstückhaft, widersprüchlich. Fragen treiben sie um, was eigentlich mit dieser Schwester passiert ist, ob sie sich eventuell selbst schuldig gemacht hat und warum die Mutter eigentlich dann im Nachgang immer so getan hat, als hätte es die Schwester nicht gegeben. Und an der Stelle hören wir jetzt nochmal in den Text.
Ich erinnere mich, dass es Oda nicht gut ging, dass ich versuchte, sie aufzuheitern. Sie lag im Bett und ich erzählte ihr Geschichten und dabei fegte ich die Stufen, wie die Mutter es tat. Vielleicht kurz, ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber die beiden und zu dritt haben auf einem Campingplatz gelebt.
Also vor Ort, an dem sich jetzt
genau, Zoe befindet aufhält, sich jetzt genau. dort, genau, und ist jetzt dorthin gelaufen, weil sie hofft, wenn sie dort ist, dass sie sich dann vielleicht erinnern kann. Ich prüfte die Gasflasche, ich kochte das Wasser ab, ich zählte die Dosen mit den Ravioli. Als es dunkel wurde, muss es ihr besser gegangen sein. Wir zogen die Kleider der Mutter aus der Kommode. Im Licht der Taschenlampe steckten wir die Fingerspitzen in die goldene Schatulle, die die Form des Eiffelturms hatte. Wir tupften sie in die kleinen, glänzenden Felder. Lidschatten, Rouge, Puder. Diese Schatulle war das Eleganteste, das unsere Welt kannte. Wir sahen unsere Gesichter im kleinen Spiegel an der Wand. Oda, die irgendwann wieder müde war, so klein. Und mein Überreden, mein Drängen in den Wald. Komm, und sie ging mit mir, weil ich die Ältere war und weil sie sonst hätte allein bleiben müssen und weil sie wusste, dass ich mich nicht aufhalten ließ. Komm schon, der Wald war eine Dornenhecke, die es zu durchschreiten galt. Ich hatte bereits die Tür geöffnet und da war die Nacht. Ich hob den Zaun an, da war kein Widerstand, da war der Wald. Und so ging es weiter, weiter, ich immer voran zu diesem Häuschen, diesem dunklen Schreckensort und hinein. Erst dort, als einer der Männer uns ansprach und seine Augen nach uns griffen, nach Oda, die dicht hinter mir stand, in diesem glänzenden blauen Kleid, mit den rosa Wangen und den dunklen Augenlidern. Erst dort überkam mich die Angst. In meiner Erinnerung kennt dieser Mann unsere Namen. Er weiß, dass wir Oda und Zoe sind. Er spricht Deutsch mit uns. Aus diesen Fakten habe ich lange versucht, eine Beweisführung zu entwickeln. Erstens, er kannte unsere Namen. Zweitens, er sprach unsere Sprache. Beides ergibt keinen Sinn. Beides zeigt auf, nichts davon ist tatsächlich passiert. Ich habe geschlafen, ich habe geträumt. Ich habe nichts mit Odas Verschwinden zu tun. Eine Zeit lang versuchte ich zu glauben, es hätte sie nie gegeben, meine kleine Schwester. Denn wie sonst konnte es sein, dass die Mutter nie von ihr sprach? Dass wir einfach weggezogen waren von dem einzigen Ort, an dem Oda uns hätte finden können? Ich weiß nicht genau, wann ich aufgehört habe mit diesen Verdrehungen, als ich das Foto von Oda und mir in einem Buch fand. Vielleicht auch schon davor, weil ich älter wurde. Jetzt, im Wald, vor dem Haus, fühlt es sich an, als würde ich in die Erinnerung hineinsteigen, wie in einen Raum. Alles ist noch da. Der Zaun, der Weg, die Bäume, das Häuschen. Als der Mann einen Schritt auf uns zuging, da wollte auch ich zurück in den Wagen. Als ein anderer von draußen hereinkam, als ich bemerkte, wie die Männer sich ansahen, dass es eine Kommunikation zwischen ihnen gab, über unsere Köpfe hinweg, da fühlte es sich wie eine Falle an, da begriff ich den Fehler, den ich gemacht hatte. Alles, was die Mutter uns von der Welt erzählt hatte, stimmte. Ich erinnere mich nicht daran, wie Oda und ich flohen, wie wir durch den Wald rannten. Ich weiß nur, dass ich danach neben ihr auf der Matratze lag und sie festhielt, wie mein Herz schlug, wie warm alles war, dass sie zitterte, dass sie noch immer das Kleid der Mutter trug und dass der Stoff unter der Bettdecke in meiner Umarmung knisterte. Das ist die letzte Erinnerung, die ich an Oda habe. So wie ich meine kleine Schwester in den Wald zwang, so quälte ich später die Mutter mit der Nährlösung. Das war dieselbe Kraft in mir. Oda, die auf der Matratze sitzt und auf ihre Hände blickt, die nicht in den Wald will, und ich, die das weiß. Sie war winzig in dem blauen Kleid. Die weiße, zittrige Spur der Nährlösung, die das Kinn der Mutter hinabläuft und den Hals hinunter, weil ich nicht aufhören kann, obwohl ich genau merkte, wie sie sich wehrt, sich mir entziehen will, die Hände, die Lippen hart macht gegen meine Versuche, sie zu füttern, gegen mich. Nichts davon wird mich je verlassen, nichts wird das je aus mir heraustreiben, diese Gewalt in mir, dieses Drängen, das übergreift, das alles in Bewegung sehen muss, das nicht aufhören kann. Die Mutter hat Odas Verlust nie verwunden. Im Bett, durch die Wand, habe ich sie gehört. Weißt du noch, dass es sie gab? Er hätte da nie mit euch hin dürfen. Ich stehe vor dem heruntergekommenen Häuschen. Das weiche Nachmittagslicht fällt durch die Nadeln und Äste, liegt auf den Farnen und dazwischen im Sand. Alles ist still, bis auf das Surren winziger Mücken und weit entfernt das Brechen der Wellen. Ich gehe denselben Weg zurück, den wir damals gerannt sind, gerannt sein müssen. Ich hab Oda gehalten unter der Decke in dem blauen Kleid. Und dann waren die Mutter und ich allein.
Danke.
Ja.
Ja, es geht ja auch um Traumata, Wunden aus der Vergangenheit, die eben bislang auch noch gar nicht heilen konnten. Erst eben dieser Verlust mit Oda und dann erst der Kampf zwischen Zoe und der Mutter, dass sie ihr irgendwie was aus der Mutter herausbekommen wollte. Und dann hat sie aber in diesen Pakt des Schweigens eigentlich eingewilligt, um die Mutter ja wieder zu schützen. Was ist denn die Mutter für ein Mensch? Also im Text heißt es an einer Stelle, das Leben der Mutter bestand aus Lücken, war ein Text, in dem seitenweise geschwärzt worden war, was sie nicht ertrug.
Ich glaube, also man lernt ja die Mutter nur durch Zoe kennen. Sie kommt ja eben nicht vor, sie ist ja schon direkt gar nicht mehr am Leben. Und ich glaube, das ist auch entscheidend, dass es eben verschiedene Erzählungen dieser Mutter gibt. So, es gibt die Erzählung Zoes, die auch widersprüchlich ist, die aber sehr verklärend ist, die Mutter eigentlich, in der die Rollen eigentlich verdreht sind. Zoe übernimmt mehr die Verantwortung und ist eigentlich in der Elternposition, kümmert sich um die Mutter. Es geht immer um die Gefühle der Mutter. Und Zoe stellt auch total vieles hinten an in ihrem Leben.
Sie hat ja auch
ihr Studium erst mal pausiert. Sie sagt auch an einer Stelle, sie würde nie auf einen anderen Kontinent reisen oder sie wäre nie. Und dann gibt es aber auch die Mutter, die total neugierig ist auf Zoes Leben und mit der sie, als sie mal in Wien ist, jeden Tag telefoniert, die dann mit ihr am Küchenfenster sitzt und ihr immer Apfelstücke reicht und Zoe erzählt ihr so, was sie so macht, was sie studiert. Und auch die Mutter, die irgendwie Rat gibt und die Mutter, die offensichtlich mit guten Intentionen ihre Kinder an diesen Ort gebracht hat, um ihnen dort ein möglichst ideales Aufwachsen zu ermöglichen. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Erzählung Aris, das ist Zoes Ex-Freundin, die sagt, ja, das ist eine Co-Abhängigkeit, das ist völliger Wahnsinn, was deine Mutter mit dir gemacht hat, du brauchst eine Therapie, du musst dich da erstmal rauslösen. Oder der Vater, der halt sagt, ja, die ein bisschen gespinnert, ja, so ungefähr, und ihr beide total bizarr. Und jetzt will sie da auch noch diese Asche verstreuen, der sich ja total distanziert. Und dann auch eine Situation, in der Zoe nach dem Tod der Mutter eine Ärztin anruft, weil sie gar nicht weiß, wie das mit dem Totenschein funktioniert. Und erst durch die Reaktion dieser Ärztin kommt ihr so, wie unfassbar eigentlich die Situation ist und wieso sie eigentlich keinen Rettungsdienst gerufen hat. Und in der Situation wusste sie aber, das ist unmöglich. Das ist das Letzte, was die Mutter will. Die muss jetzt hier sterben. Und dieses Aufwachsen mit jemandem, der sich nicht helfen lassen will, und dadurch wird es aber auf diese eine Person ausgelagert. Darum geht es eigentlich, wenn es um die Mutter geht, so.
Und wann war dir klar, dass du diesen Trauer, diesen Ablöseprozess oder überhaupt war, also weil du hast ja schon gesagt, dass es jetzt nicht eine Umbruchssituation jetzt beispielsweise Zoe kriegt jetzt ein Kind oder so, es wäre ja auch die andere Richtung dann wieder, aber eben diese Trauer war ja, wie du sagtest, von Anfang an mit drin, dass es eben dieser Mutter-Tochter-Prozess, war das einfach auch sowas, mit dem du dich beschäftigen wolltest, weil es sowas Elementares ist, also jede.
Ja, ich glaube, mich interessiert diese Umkehr, wenn die Verantwortungen in der Familie vielleicht nicht so funktionieren. Pflegesituation ist auch was in Ewigsommer eine Rolle spielt. Und ich glaube, mich hat so, eigentlich der Moment, wenn Trauer auch Erleichterung ist, was das eigentlich für ein Konflikt auch ist.
Und dann ja auch gekoppelt irgendwie an dieses Verschwinden der Schwester, was ja dann nochmal so eine Widerspiegelung in so einem zweiten Trauerprozess, der ja irgendwie eigentlich zeitlebens da war, also ab dem Moment des Verschwindens, aber immerhin war da so ja auch erst 7 und der ja dann aber auch komplett irgendwie durch diese Beziehung zur Mutter irgendwie unterdrückt wurde ab einem gewissen Moment. Ne? Und
was war die Frage?
Genau, dass eben dieser zweite Trauerprozess ja einfach noch mit rein.
Ja, und ich glaube, ich fand es auch interessant, so diese Überlegung von, wenn eine Person alle Antworten hat und die weigert sich aber, die Antworten zu geben, und dann ist diese Person weg, so womit hinterlässt die einen? Und das ist immer wieder, dass sie sich so. Also Zoe kreist halt auch sehr um diese letzten Wochen und ist dann immer so, es gab diesen Moment, da wollte ich sie fragen. Und ich habe schon so angesetzt und hat sie so einen Finger gehoben und das hat sie sofort wieder als Signal genommen, so nicht weiter fragen. Und dass es eben durchaus Momente gab, in denen sie die Mutter auch bedrängt hat, gerade so in der Pubertät. Und dann hat sie aber gemerkt, wenn ich das mache, dann zerbricht die Mutter völlig, dann ist die wirklich fast wie ein Kleinkind, weil die Mutter das einfach nicht erträgt. Und dann ist es eben dieses, okay, ich beruhige die, ich bringe die aufs Sofa, ich kümmere mich. Also
sich ja total dann zurücknimmt aus
Schutz, genau, weil es einfach gar keine andere Möglichkeit gibt für sie, sich da so zu positionieren.
Und das ja jetzt auch genau der Moment ist, aus dem sie sich ja jetzt loslösen muss, ne? Gekoppelt eben aber noch, dass ja auch dieses ganze Organisatorische plus die offenen Fragen ja einfach weiter im Raum stehen. Eben durch diese Eingangsszene, die ja eigentlich wirklich schon das ganze Fundament des Romans auch zeigt, wird dann ja auch ganz schnell klar, dass Zoe, also dass es hier ja um schwere Themen geht und Zoe da einiges im Gepäck hat. Wie schwierig war denn der Schreibprozess oder wie herausfordernd war das für dich, eben weil es ja auch wirklich um sehr traurige, ernste Themen geht?
Ja, ich fand das echt manchmal so herausfordernd, einfach dieses, sich dem selber immer wieder zu widmen. Und ich meine, für mich war die Anfangsszene wirklich am Anfang, die habe ich dann, als ich die geschrieben hatte, wusste ich so, jetzt kann ich das Buch schreiben. Und ich wusste auch, dass die quasi sich umgedreht vollzieht im kompletten Roman. Das war, glaube ich, eins meiner ersten Gespräche mit meinem Lektor, wo ich das mal so meinte. Da hatte er die ersten 30 Seiten gelesen und dann meinte ich so, das ist eigentlich ein Spiegel für die Handlung des Romans, nur dass das Auftauchen aus einem Dunkel ins Licht eigentlich erzählt wird. Und das war immer sowas, was ich wirklich auch dosieren musste, dass das ein langsames Aufsteigen ist und ein langsames Antworten finden. Und mir war auch immer klar, das muss auch am Ende vollzogen werden. Also ich will nicht irgendwie so ein, oh ja, wissen wir jetzt immer noch nicht oder so, sondern es muss wirklich zu einer Klarheit hinführen. Und deswegen war vielleicht schon dieses Wissen, so je weiter ich schreibe, desto einfacher wird es. Aber ja, es ist einfach traurig, sich da reinzudenken. Und es ist ja so eine Empathieübung eigentlich, weil meine Mutter lebt und es ist total ein anderer Typ Mensch als diese Mutter. Aber ja, ich spürte es dann ja auch beim Schreiben und das war halt nicht so angenehm eigentlich. Aber ich glaube, für mich ist dann tatsächlich auch dieses Nature Writing, also die Natur wahrzunehmen, das ist dann auch so ein bisschen, um wieder im Text auch was anderes reinzubringen oder auch immer wieder zu gucken, jetzt erlebt sie auch mal wieder was Schönes.
Und wenn du aber jetzt, vorhin hast du ja gesagt, dass du schon chronologisch schreibst, also das heißt, das war auch nicht, dass der Schluss dann irgendwann da war und du wusstest auf den, also weil der ja dann wieder etwas sehr Tröstliches auch hat, dass du auf diesen Trost hin irgendwie schreiben kannst.
Ich muss wirklich so, ich weiß das dann, dass ich weiß, ich habe das schon komplett im Kopf und ich schreibe mir vielleicht mal einen einzelnen Satz auf, wenn mir irgendwas Gutes einfällt, aber ich würde das nie machen, dass ich das zuerst schreibe, weil ich brauche wirklich im Schreiben, dass ich da selber mit hingehe. Also ich verstehe gar nicht, wie Leute anders schreiben, aber andere finden es komisch, wie ich es mache.
Aber ich finde es schon nachvollziehbar in dem Sinn, dass man die Gefühle ja auch mit irgendwie transportieren muss und dann ja wahrscheinlich nicht irgendwie schon wieder mit der einen Figur im Licht, sage ich jetzt mal, stehen kann und mit dem anderen Teil der Figur noch im Dunkeln, sondern dass man die ja so hinführen und rausführen muss.
Also ich finde das zum Beispiel, wenn ich so mitkriege, dass beim Filmdreh oder so, das nicht chronologisch gedreht wird, das ist irgendwie erschütternd für mich, weil ich mir immer denke, es kann doch nicht sein, dass ihr das spielt, dann musst du dich da reinversetzen und dann hast du aber gestern schon das andere gespielt und das muss ich ja zum Glück nicht machen. Und ich glaube, ich schreibe relativ schnell, ich habe jetzt Ewig Sommer, glaube ich, in 5-6 Monaten geschrieben und das so in 8-10 und das ist vielleicht auch, weil ich halt mir das nicht erlaube und dann immer so denke, nein, da musst du dich schon vorarbeiten bis zu dem Punkt. Mhm. Und dann schreibe ich den letzten Satz und denke mir, oh, geschafft.
Jetzt hast du beide Bücher schon nochmal zur Sprache gebracht und eben, das ist ja auch eine Veranstaltung in der Reihe Secondo. Würdest du denn sagen, also eben Secondo, das schwierige zweite Buch, war es denn für dich schwieriger, dich jetzt an dieses zweite Buch ranzusetzen? Also würdest du sagen, nach diesem hochgelobten Debüt, dass da schon was dran ist an dieser Bürde? Oder war es auch bei dem Debüt irgendwie genauso aufregend, der irgendwie bis das alles unter Dach und Fach war?
Ich glaube, beim Debüt weiß man einfach noch gar nicht, was auf einen zukommt. Und ich habe auch bei Ewig Sommer nicht so richtig gecheckt, wie gut das lief. Ich dachte, so ist normal. Gut. Und dann erst so nach und nach, auch weil ich dann halt viel mehr Leute kennengelernt habe, die auch schreiben und viel mehr Geschichten gehört habe, war ich ein bisschen so, das war schon gut. Aber es war ja immer noch jetzt nicht, es war kein Bestseller, es war nicht auf der Longlist für den Buchpreis. Es gab vieles, wo vielleicht auch der Verlag drauf gehofft hatte, was nicht war. Deswegen war ich immer so, ja, haben wir gut abgeliefert, aber geht immer noch mehr. Und dann dachte ich aber, bei dem Buch, wo ich dann wusste, was ich schreibe, dachte ich so, ja, das wird auch kein Bestseller, weil vielleicht zu traurig. Aber so ein bisschen denke ich auch immer, das ist auch vielleicht ganz gut, dann hat man immer noch so Luft nach oben. Aber es war dann anders, weil ich so schon Angst hatte, dass das schlechte Kritiken kriegt, dass die Leute so sagen, na toll, naja, fand Ewig Sommer gut, jetzt kommt das. Und
eben, ich meine, mit so Filmrecht und so weiter, das ist ja auch nicht, also überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, also insofern ist es ja jetzt auch nicht, dass man jetzt das Debüt, also dass das jetzt irgendwie.
Ja, es hat so eine eigene Art von Erfolg. Genau, es hat irgendwie so ziemlich viel Presse halt auch bekommen und dann eben diese mehreren Übersetzungen. Und das kam aber alles so nach und nach und ich dachte halt, das kriegen alle, das ist gut. wenn man einfach keinen Vergleich hat. Und erst als mir dann klar war, das war schon ein schöner Erfolg. Jetzt erwartet der Verlag das wieder. Und das sind schon so komische Gedanken, die man sich dann macht. Und ich bin wirklich froh, weil jetzt habe ich so positive Rezensionen bekommen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, okay, es ist kein Flop, das ist schon mal gut. Und auch der Verlag ist zufrieden und alles, aber
Und du bist ja jetzt auch auf Lesereise, ne? Und ja. Aber eben, also du würdest schon sagen, es war nochmal jetzt spezieller vor dem zweiten.
Es ist halt sowas, wovon man sich dann so distanzieren muss. Und ich zum Beispiel, dann haben alle immer gesagt, Ewig Sommer, es hatte so einen Sog, man liest es so schnell. Und dann dachte ich, was ist, wenn sie das jetzt von mir erwarten? Und dann schaffe ich das nicht nochmal. Und deswegen bin ich immer glücklich, weil alle das mir sagen, es hat so und so. Ja, genau. Ich habe es an einem Abend gelesen und ich denke mir immer, okay, ich habe 10 Monate gebraucht, aber.
Ja, aber da kann man ja auch alles. So diese Metapher mit dem Eintauchen und wirklich dann erst, wenn man es fertig gelesen hat, wieder auftauchen.
Und es gibt auch dann Mut, weil ich so denke, okay, einmal das zu machen, also ein Buch zu schreiben, das niemand verlegen wollte, okay, Lernprozess. Ein Buch, das viele gut fanden, aber was ist dann, und jetzt bin ich voll so, jetzt habe ich zwei, die irgendwie so gut genug waren, das ist schon für mich auch so ein Gefühl das kann ich ja wieder machen. Jetzt,
also dass man jetzt schon so ein bisschen, oder du für dich so den Druck rausnehmen kannst.
Ja, ich glaube wirklich das jetzt, zweite.
Oder so eine Selbstsicherheit dann auch nochmal so als.
Beim jetzt nicht so, wenn ich jetzt einen richtigen Flop schreibe, dann ist immer noch 2 gegen 1.
Ja.
Also ich kann anders rechnen.
Aber dass es dann so eine Sicherheit einem dann erstmal gibt, ja. Und eben, also mit dem Sog, das stimmt ja absolut, dass du da so ein, also ja auch schaffst, dass wirklich so ein Kopfkino einsetzt und wir dann Zoe auf dieser Reise in die Vergangenheit, also es ist ja auch so was Thriller-mäßiges, wie sie sich dann da auf die Suche begibt und bei diesen Nachforschungen lernt sie dann ja eben die junge Kitty kennen und bald darauf auch deren Oma und da wollen wir jetzt auch noch mal eine Stelle aus dem Text hören.
Die Grandfluencerin. Mhm.
Also Kitty lebt auch mit der Oma auf dem Campingplatz.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Vielen Dank. Ja, die Großmutter war früher eine engagierte Juristin. Jetzt ist sie Madame Future. Ich habe immer Future, aber Madame
Future. Ich habe auch eigentlich Madame Future, aber andere sagen es so und okay. Dann habe ich es mal übernommen.
Wie bist du denn auf die Figur gekommen? Also weil ansonsten ist dieser Campingplatz, du hattest das ja auch vorhin eben mit der Mutter gesagt, dass die beiden Schwestern, Zoe und Oda, denen ja eigentlich so ein gutes Lebensumfeld bieten wollte und der ja eigentlich auch eher für so eine anti-digitale Welt steht, also wie so eine in sich geschlossene Gesellschaft und dann eben die Grandfluencerin.
Also ein Freund von mir hat so einen Kurzfilm gemacht, in dem so eine Oma vorkommt, die immer behauptet, sie kann die Zukunft lesen. Und dann haben wir uns länger darüber unterhalten, ob er das eigentlich glaubt oder ob er es gar nicht weiß. Und irgendwie hatte ich dann diese Idee von so einer Person, wo man immer gar nicht weiß, meint die das ernst oder nicht. Das war so, also initial. Und dann hat sich das immer mehr auch so gefügt, dass es halt jemanden braucht, der sich auch einer Figur, die mit Zoe vieles gemein hat, ganz anders annimmt, als das in ihrem Leben passiert ist. Also quasi ein Gegenentwurf. Und diese Oma macht das ja, um Kitty quasi eine Zukunft zu kreieren. Mhm. Also sie fügt sich in diesen Raum ein. Kitty geht auch nicht zur Schule, weil die Eltern das alles ablehnen. Und sie sagt einfach so, okay, dann nehme ich da jetzt, gehe ich da auch hin. Also sie gibt ja ihr Leben auch so auf, zieht auf diesen Campingplatz und bemüht sich so unter der Hand, was aufzubauen für Kitty, was auch Kittys Interessen entgegenkommt und will damit aber eigentlich was ganz anderes, nämlich mit Menschen in Kontakt kommen und beraten.
Quasi. Und sie wird ja auch für Zoe dann so eine Figur oder zumindest so eine Spur, die ja in die Vergangenheit dann zurückreist mit ihr ein Stück weit und ihr jetzt nicht unbedingt sagen kann, was damals passiert ist, aber
sie nimmt sich hier auf jeden Fall so an, genau. Und sie kann es halt nicht lassen, einfach so mitzumischen. Ja. Und hat halt auch, also Kittys Eltern kennen auch auf jeden Fall noch Leute auf dem Platz und so, also so fügt sich endlich so ein Netzwerk von Leuten, die auch helfen können.
Aber mit diesem Cliffhanger, ich weiß Dinge über dich und deine Schwester, würde ich es inhaltlich auch gern so belassen. Und ich empfehle wirklich allen, die den Roman noch nicht gelesen haben, sich da auf die Reise mit Zoe zu begeben und den Rest selbst herauszufinden. Und möchte dich jetzt aber noch fragen, nachdem wir ja hier in dieser tollen Bibliothek sitzen, einmal nach deiner aktuellen Lektüre und welche SchriftstellerInnen dich denn so auf deinem Weg begleitet, geprägt haben.
Also bei dem Buch war es vor allem Lydia Juknowitsch, die hat ein Buch geschrieben, das kommt auch auf Deutsch raus, habe ich gesehen, im August. Auf Englisch heißt es A Chronology of Water, das ist so ein Memoir, wo es auch viel ums Schwimmen geht und um die Bedeutung von Wasser und die Biografie von Tracy Emin, tatsächlich Strangeland. Und jetzt gerade habe ich von Jhumpa Lahiri was angefangen. Das war, ich weiß den Titel gar nicht, Wenn ich mich finde, wo ich mich finde, irgendwie so. Okay.
Wann? Ich glaube, mit Finde ist
auch ja. Und zuletzt habe ich auch Yellow Face gelesen, wie ich glaube, fast alle. Und viele so, Bücher, die so sehr entschleunigt sind, also Rachel Cusk oder Katie Kitamura habe ich neulich auch, also kürzlich irgendwie so für mich entdeckt, also immer alles, was so langsam ist und wo viele Leute so langsam durch Dinge gehen. Und als Jugendliche habe ich sehr viel Murakami gelesen und ich glaube tatsächlich, gerade wo ich hier in der Bibliothek war, dachte ich so gleich an Kafka am Strand, dachte mir, der lebt auch auf jeden Fall immer weiter in meinem Kopf.
Und hat dein Schreiben auch schon immer, also jetzt immer zu deinem Leben gehört? Oder war das etwas, also eben weil du ja dann auch dich dann der UdK, oder war das etwas, was sich dann erst so über die Jahre so ein bisschen eben gegen die Malerei dann durchgesetzt
hat? Nee, ich habe immer schon geschrieben, viel mehr als alles andere. Es gibt wirklich viele so Bücher mit 5 Freunde-Geschichten, Pferdegeschichten und so. Und ich war auch als Jugendliche in so Schreibworkshops und habe meine Abschlussarbeit in der Schule war eine Kurzgeschichte und so weiter. Aber ich habe dann quasi so eine Pause eingelegt mit Modedesign, wo ich übrigens auch mal in Stuttgart gelebt habe, weil ich bei Hugo Boss gearbeitet habe. Und dann eben Malerei. Und dann kam es halt wieder.
Und es ist ja immer so ein bisschen fies, wenn jetzt gerade das neue Buch erst rausgekommen ist. Aber gibt es denn schon ein neues Projekt auch?
Ja. Das wird der Bestseller, vielleicht.
Da hoffen und setzen wir alle drauf und drücken dir die Daumen. Und ja, also der Büchertisch steht bereit. Ich bedanke mich sehr für ihr und euer Kommen und vor allem aber bei dir für dein Hiersein, das Gespräch. Und ja, jetzt bitte nochmal einen sehr herzlichen Applaus für unseren Gast.
Danke auch für die sehr gute Moderation und fürs Kommen trotz Streik.